sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 158. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir stecken ganz tief in den Playoffs, zumindest in allen Ligen, die nach US-Rhythmus sozusagen spielen. Die Super League natürlich nicht. Aber trotzdem haben wir uns ein paar interessante Spiele ausgesucht. Wir, das bin nicht ich alleine, sondern auch der liebe Wolf.
Käsebrot oder auch Hallöchen.
Wo ich gerade schon mal beim Thema war, Spielrhythmus oder Spielkalender der USL ist ja noch der typisch amerikanische, wie wir ihn kennen. Also im Frühjahr angefangen und dann, naja, zum Winter hin geht zumindest in die Playoffs und endet dann auch vor Jahresende, in der Regel Ende November, Anfang Dezember. Allerdings, die MLS hat jetzt bekannt gegeben, dass sie künftig einen anderen Kalender haben werden. Künftig heißt ab 2027 und sie werden sich dem europäischen Kalender anpassen. Was glaubst du, hat das Einfluss auf die USL? Wird die USL deswegen jetzt auch, vielleicht sogar früher als geplant, den Kalender switchen oder glaubst du, sie bleiben in dem Kalender?
Gute Frage. Ich muss sagen, ich glaube, hätte es die MLS nicht gemacht, hätte die USL damit angefangen. Ich denke, wo der Fokus so hart auf Auf- und Abstieg ist, haben sie immer noch ihr Alleinstellungsmerkmal, sollte der denn so kommen, dass sie, glaube ich, es nicht zwingend nötig haben, auch nochmal den Kalenderwechsel mit der MLS mitzugehen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn sie es trotzdem langfristig irgendwann mal machen. Aber ich glaube, solange sie als Hauptanzugspunkt den Auf- und Abstieg haben, haben sie noch ein Steckenpferd, um nicht alles nachmachen zu müssen. Aber ist wirklich sehr viel gemutmaßt, da kann noch viel kommen.
Und was wäre deine Meinung für oder gegen Kalenderwechsel in der USL?
Aus völlig egoistischen Gründen bin ich dagegen. Weil das Schöne ist, wenn meine Hertha irgendwie Pause hat, weil Länderspielpause oder Saisonende oder so, dann kann ich halt immer noch USL gucken, weil die gerade in der Saison sind. Und wenn beide denselben Kalender fahren, habe ich dann Monate, wo ich gar nichts habe und vielleicht mal nach Japan gucken müsste oder so. Und daher, nee, ich finde, es ergibt schon Sinn. Also soll die MLS an den europäischen Kalender sich anpassen wollen, wenn sie glaubt, da mehr Märkte zu haben, aber die USL hat überhaupt so wenig Bezug zu Europa und Co. Und aufgrund der diversen Wetterlagen in den diversen Regionen, bleibt mal bitte so, dass man überall irgendwie halbwegs noch rangieren kann, was irgendwie alles angeht. Da haben sie ganz andere Probleme, wie Teams, die noch im Baseballstadion spielen oder Stadien generell zu haben, wo es irgendwie 8 Meter gibt und man nicht den richtigen Platz findet. Kümmert euch mir erstmal um die Probleme, bevor ihr irgendwie auf die Fair- und Wettmärkte anderer Regionen eure Kalender anpasst.
Zumal ja auch bei der MLS wird jetzt viel darüber diskutiert, wie viele Spiele im Schnee werden uns jetzt erwarten. Weil natürlich, du hast es schon angedeutet, es gibt Regionen, da sind die Wetterbedingungen eh schon immer, nennen wir es mal anders, oftmals ziemlich kalt. Und dementsprechend wird man da im November, Dezember auch recht schnell in die Situation mit Schneespielen kommen. Die MLS plant dann ab roundabout Mitte Dezember in eine Pause zu gehen. Die geht bis etwa Anfang Februar und dann fängt der Plan an, wie man ihn ja schon eigentlich aus dem regulären MLS-Spielplan kennt. Allerdings endet die Saison dann auch Ende Mai, Anfang Juni, je nachdem, und geht dann halt in die Sommerpause. Wie ich dazu stehe, werdet ihr in der künftigen Folge vom MLS-Podcast hören. Bedeutet nicht die Folge, die jetzt mit rauskommt, mit dieser Folge zusammen, sondern die Woche darauf. Weil natürlich, die Meldung ist sehr neu und wir haben die Folge schon vorher aufgenommen. Aber gehen wir mal zurück in die USL. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal in eine Liga, wo es dir am meisten wehtun wird. Aber dann haben wir es hinter uns, dann ist das erledigt. USL League One, Playoffs. gab es also einige Partien, aber die meisten waren recht torlos. Es gab eine Partie, da sind so einige Tore gefallen. Insgesamt zur Spielzeit außerhalb vom Elfmeterschießen 4 Tore. Und das war Spokane gegen deine Hearts of Pine. Wie fandst du es?
Ja. Also ich fand es ja schon mal komplett bescheuert, dass die Anschlusszeit einfach die Anschlusszeit gewesen ist, weil in Spokane selbst war es erst 6 Uhr abends, finde ich trotzdem für Sonntagabend, vor allem bei anreisenden Fans, bescheuert. In Maine war die Anschlusszeit um 9 Uhr abends, das heißt vor 0 Uhr ging da auch keiner aus dem Stadion oder aus dem Public Viewing. Und für uns hier in Europa war es 3 Uhr morgens zum Montag. Auch nicht zwingend die beste Zeit für Playoffs. Ja, sportlich würde ich sagen, war schon eine Playoff-Partie. Mich ärgert es nur, dass wir uns das am Ende alles selber eingeschenkt haben, weil wir auf Zeitspiel gehen wollten, nachdem wir 2-1 geführt haben und das uns am Ende bitterlich bereut haben. Und das ist so, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen, außer ich.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber gehen wir mal in die Partie. Erstmal muss ich sagen, hat die Partie, fand ich, relativ ruhig angefangen. Und ich fand jetzt nicht, dass da ein Team wirklich extrem dominierend war in der ersten Halbzeit, oder?
Nee, also ich muss sagen, Spokane war klar die bessere Mannschaft, hatte mehr Torchancen, hatte bessere Chancen. Und die erste Chance von den Hearts kam irgendwie halbwegs zum Ende hin mit einem eher verkackten Lupfer. Da kam von den Hearts nicht. Spokane war die bessere Mannschaft, aber halt auch nicht so, dass ich sagen würde, die waren jetzt deutlich, deutlich besser. Bis eben zur relevanten Szene am Ende der ersten Halbzeit.
Stimmt, das war mir auch aufgefallen, dass die Hearts irgendwie nicht viel nach vorne aufgetaucht sind. So zumindest der Eindruck, den ich hatte. Ja, und dann 45. Minute, da fällt dann endlich quasi das erste Tor. Und das ist eine, ich würde das nicht sagen, klassische Situation. Da ist immer ein bisschen Glück mit dabei, würde ich fast behaupten. Nämlich, es ist die Eckensituation. Und in dem Fall wird nach einer, fand ich, durchaus gut geschossenen Ecke der Ball via Kopfball verlängert. Ich vermute, da war vielleicht nicht hundertprozentig viel Kalkulation dabei. Möglicherweise ja doch schon, aber eventuell auch Glück. Und der Ball landet dann auf einen völlig freien Louis Gill. Der hat genug Platz und kann den Ball schön Halbvolley dann aufs Tor schießen. Ist tatsächlich aber auch ein durchaus nettes Tor. Ist kein Kacktor.
Ne, der ist tatsächlich ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Und mit Louis Riel quasi einem der besten Männer von Spokane seit letztem Jahr. Tolles Tor, willig, kann man nicht schlecht reden. Aber ja, es ging dann in die zweite Halbzeit und es kam dann zum Glück so, wie man meistens erhofft, wenn ein Tor direkt vor dem Pausenpfiff fällt. Die andere Mannschaft gleicht schnell aus und kommt gut aus der Kabine. Und in diesem Fall war das ein gut vorbereitetes Tor. Es gab in der 53. einen Schlenzer von links von Nate Messer in den Strafraum von Spokane. Der Verteidiger köpft den Ball auf die Füße von Ollie Wright, der gerade in den Strafraum reingekommen war. Der nimmt den Ball an und schlenzt ihn rechts unten ins Tor rein. Mirantio im Tor sieht den Ball erst zu spät, kann dann nichts mehr groß machen und die Hearts treffen mit ihrer ersten wirklich sinnvollen Torchance zum Ausgleich.
Ja, und dann passiert in der regulären Spielzeit erstmal kein Tor mehr. Es gibt noch die eine oder andere Chance, aber nichts, was dann dazu führte, dass die Partie früher endete. Und vielleicht wäre es cleverer oder besser gewesen, von den Hearts of Pine doch früher das Tor zu schießen, was jetzt gleich kommt, weil dann wäre es nicht in die Verlängerung gekommen. So geht's in die Verlängerung. Wir sind in der 92. Minute und dort ist es Camaro, der auffällt, weil er sich alleine durchsetzt, im Prinzip auch alleine einfach durchzieht und dann letztendlich aufs Tor abzieht. Ein sehr cooles Tor, also er wirkt so, als hätte er da einige Eisbeutel im Rücken, sich mal traut, ein bisschen was zu machen, wird mit dem Tor belohnt und dementsprechend sieht es ja gut für die Hearts of Pine aus. Gut, ihr wisst schon, es geht ins Elfmeterschießen.
Ich muss halt sagen, JT Kamara ist für seine Geschwindigkeit und Technik bekannt. Das hat er da extrem gut nutzen können. Und daher, ja, ein schönes Tor, kann man nicht meckern. Allerdings wird Spokane danach stärker, weil die Hearts das Mitspielen einstellen. Also meine ich nicht böse, aber aus jemand, der das Spiel zweimal gesehen hat, also live und im Real Life, die Hearts haben dann den Bus geparkt und haben im Wesentlichen Spokane alles machen lassen. So, dass es zum Beispiel die Einwechslung von Vinyas gab, der dann das nächste Tor gemacht hat, und zwar das 2-2. Und das Dümmste in der Geschichte ist, dass sich das die Hearts selber zuzuschreiben haben. Denn kurz vor Ende der Verlängerung gibt es eine scheinbar Verletzung, die eigentlich keine ist, meiner Meinung nach. Einer der Verteidiger stolpert ein bisschen über einen liegenden oder fallenden Spieler von Spokane rüber und muss minutenlang behandelt werden. Alle Spieler gehen hin. Man merkt natürlich, dass die Konzentration dadurch flöten geht. Und direkt in der nächsten Szene, die zugleich auch quasi die letzte Szene der Verlängerung ist, gibt es dann den Ausgleich von Spokane. Sie greifen an, der Ball kommt von rechts in den Strafraum, wird dann zu Vinyas gepasst, der dreht sich mal halb um die eigene Achse und schießt den Ball links unten rein. Morse im Tor sieht den Ball zu spät, kann nichts mehr machen. Vinyas schießt eben mit der letzten Szene den Ball rein. Ja, und die Hearts verschenken den Sieg und müssen halt dann in die Verlängerung, Verlängerung der Verlängerung, also auch das Elfmeterschießen.
Wo wir dabei sind, was hältst du davon, Verlängerung abschaffen und direkt ins Elfmeterschießen nach der regulären Spielzeit?
Bin ich schon immer dafür. Verlängerung ist einfach, weiß ich nicht, wer das gerne mag. Als es noch damals Golden Goal gab, also quasi das erste Tor entscheidet, gehe ich mit, meinetwegen. Aber 30 quälende Minuten nach einem Spiel, was eh meistens ja halt nicht entschieden worden konnte und oft auch langweilig war, nee, sparen wir uns. Die Spieler sind sowieso fitnesstechnisch im Arsch. Die werden sich über den Platz kriechen in den meisten Fällen. Da gehen wir doch gleich ins Elfmeterschießen. Das ist Sparzeit, den Fans, den Spielern und vor allem alle wollen ja gefühlt spannungstechnisch eh ins Elfmeterschießen. Also bitte schafft die Verlängerung ab, die ist einfach langweilig.
Weil die MLS beispielsweise hat genau das ja getan. Und ich muss auch sagen, ich finde es besser. Also Verlängerung ist einfach komplett unnötig. Ja, und auch in der im Elfmeterschießen geben sie das, was sie da haben, aus der Hand. Weil es ist der letzte Schütze. 4 Tore haben die Hearts of Pine bereits gemacht. Spokane hat einen verschossen. Bedeutet also, der 5. Treffer muss einfach nur noch rein. Dann ist man durch und in der nächsten Runde. Kamara ist allerdings der Pechvogel, den es an der Stelle dann jetzt erwischt. Der schießt nicht besonders gut und der Ball wird gehalten. Weshalb es in die Verlängerung von der Verlängerung von der Verlängerung geht quasi, also weiter im Elfmeterschießen. Wie ging es dann aus?
Ja. Spokane trifft den Elfmeter. Die Hearts of Pine müssen nun also das Weitertreffen, um das Elfmeterschießen noch zu verlängern. Michael Poon-Engeron tritt den Elfmeter an und man sieht ihm schon beim Laufen an, also wirklich von der Art, wie er läuft und guckt und wirkt, dass er nicht gerade Selbstbewusstsein hat. Und sein Schuss ist auch wirklich schlecht geschossen. Also anstatt irgendwie ins Toreck reinzugehen oder unten links reinzugehen, geht der Schuss eher quasi fast schon zur Mitte. Also ein bisschen links versetzt von der Mitte, ohne Geschwindigkeit, ohne irgendwie Schärfe. Mirancio taucht ab, kann den Ball klären und damit war es dann auch entschieden. Also Spokane gewinnt das Spiel im Elfmeterschießen und zieht als Team, das jetzt gerade ihr zweites Jahr feiert, zum zweiten Mal ins Finale ein. Also quasi der Vizemeister kehrt ins Finale zurück.
Wie böse bist du auf deine Hearts?
Ja, dass sie verloren haben, nicht. Als neues Team bis ins Halbfinale zu kommen und da zu verlieren, ist nicht eine schlechte Leistung. Aber halt so, wie man am Ende verkackt hat, das war unnötig. Aber wer mehr in die Tiefe gehende Analysen haben will und Englisch versteht, dem kann ich nur empfehlen, die neue Folge von meinem englischen Podcast, der die Hearts eben begleitet, Fallen Leaves, The Main Podcast, zu hören. Da analysiere ich das ganze Spiel in Ruhe, in Länge und in allen Tiefen. Daher in kurz, sportlich gesehen, schade, wie man verloren hat. Grundsätzlich zu sehen, kann man machen. Also als neues Team im Halbfinale zu verlieren gegen den Vizemeister, ich glaube, das würden viele Teams sich wünschen, wenn sie so eine Saison starten.
Die andere Partie zwischen Knoxville und FC Naples endete mit einem soliden 1:0 in der 66. Minute. Und dementsprechend heißt das Finale jetzt Knoxville gegen Spokane. Wer glaubst du gewinnt da?
Ich sag mal so, alle Pfeile zeigen auf Knoxville. Also Knoxville ist der Meister der Regular Season, hat die Player Shield gewonnen, ist zu Hause die ganze Saison und auch Stand jetzt immer noch ungeschlagen. Sie werden höchstwahrscheinlich den neuen Zuschauerrekord der USL stellen. 6.500 Tickets waren schon verkauft, damit sind es schon mal mehr als bei den Hearts, die 6-4 hatten. Und man vermutet, dass sie das ganze Stadion ausverkaufen, was um die 7-5 oder so sein sollen. Daher, wenn es Knoxville halbwegs passend macht, dann gehe ich stark davon aus, dass Knoxville sich den Sieg holen wird.
Zumal Spokane ja, wenn ich mich nicht irre, noch nie gegen Knoxville gewonnen hat. Unentschieden ja, aber noch kein Sieg. Aber ja, ich würde auch zustimmen, Knoxville ist einfach auch irgendwie in der besseren Verfassung. Die haben eigentlich eine ziemlich saubere Saison hinter sich. Anders als Spokane würde ich fast behaupten. Klar, die haben sich jetzt durchgesetzt, aber sie hatten noch ein sehr anstrengendes Spiel. Ich würde auch eher auf Knoxville gehen. Gut, wir machen jetzt aber eine kurze Pause und danach springen wir dann einmal in die Championship. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade eben schon angekündigt, springen wir jetzt mal in die USL-Championship. Und also da gab es sehr viele Ergebnisse mit sehr wenigen Toren. Wir haben uns jetzt mal eine Partie ausgesucht, in der es immerhin 2 Tore gab. Und über das eine Team haben wir zumindest in der letzten Folge relativ ausführlich gesprochen, über das andere Team irgendwie schon länger nicht mehr. Ich spreche von der Partie North Carolina FC. Ihr erinnert euch vielleicht noch, warum wir über sie gesprochen hatten, gegen Wood Island. Eine Begegnung, die aus verschiedenen Faktoren interessant wird. Unter anderem aber natürlich auch, weil es das potenziell letzte Spiel oder eines der letzten Spiele von North Carolina sein könnte. Denn sie werden in der nächsten Saison ja nicht mehr spielen, sondern warten ja irgendwann dann auf die erste Liga. Wie fandst du die Partie? Was war so dein Eindruck?
Ja, also nett formuliert, war für mich jetzt nicht zwingend die beste Partie. Also es hat ja bis zu den letzten Spielminuten gedauert, bis überhaupt mein Tor gefallen ist. Ganz einfach formuliert, die erste Halbzeit gehörte für mich klar North Carolina, die auch oft am Keeper oder am Lattenkreuz gescheitert sind. Die zweite Halbzeit gehörte klar Rhode Island und ja, selbst da hat es halt wirklich gedauert, bis eben irgendwas Nennenswertes passiert ist.
Was mir aufgefallen ist, also vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen oder so, aber gefühlt hatten sie ihre erste Chance erst in der 51. Minute. Also in der ersten Halbzeit haben sie gefühlt den eigenen Strafraum kaum verlassen und da war North Carolina wirklich die stärkere Mannschaft. Zwischenzeitlich gab es auch immer mal wieder wirklich gute Chancen, da ist dann der Ball zum Beispiel ganz knapp am Tor vorbeigesegelt, aber es blieb zur Halbzeit 0:0 und dementsprechend musste man hoffen, dass in der zweiten Halbzeit endlich Tore fallen, damit es eben nicht in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht. Wie ging es denn in der zweiten Halbzeit weiter?
Ja, ich sag mal so, es gab einen guten Schuss, den Semmler gehalten hat, unser Deutscher, den wir schon genannt haben, für den ich es ein bisschen schade finde. Da kriegst du endlich mal Spielzeit, nachdem es in der MLS einfach gar nicht krass läuft. Und dann musst du wieder einen neuen Nightclub finden, weil North Carolina halt jetzt den Löffel abgibt. Aber ja, das erste Tor der Partie fällt in der 81. Minute. Und es war der, ich meine, 22 USL, obwohl ja, wir sind gerade bei 25, der 2023 USA Championship bester Torschütze. Albert Diekmar, der war eingewechselt worden. Und hier gibt es die perfekte Sache für einen Stürmer. Eine Flanke in den Strafraum, er springt in den Ball mit dem Kopf rein und lenkt ihn links ins Tor rein. Perfekte Sache für einen Stürmer, 1-0-Führung für Rhode Island und der ja goldene Joker trifft.
Das ist auch nicht das letzte Mal, dass er in dieser Partie trifft, denn in der dritten Minute der Nachspielzeit gibt es eine Situation, die sieht irgendwie ein bisschen absurd aus. Was man nämlich sieht, das Tor von North Carolina ist völlig frei. Ich glaube, es lag daran, dass Semler vorher einen Freistoß geschossen hatte, oder?
Ich weiß nicht genau, was der Fall gewesen war. Auf jeden Fall war er nicht mal in seinem eigenen Strafraum.
Genau, er war ganz weit weg vom eigenen Tor. Sein eigener Verteidiger hatte diesen Ball und eigentlich ist die Situation völlig ungefährdet. Eigentlich. Denn der Verteidiger schießt den Ball oder will den Ball zu einem Mitspieler passen. Allerdings passt er ihn so schlecht, dass der Ball im Prinzip quasi förmlich von Diekmar angezogen wird. Der bedankt sich natürlich für solche Aktionen und schießt schon aus der Distanz den Ball Richtung Tor. Seine Mitspieler sehen schon, was passieren wird. Der Ball kann jetzt an der Stelle nicht mal mehr das Tor verfehlen. Rollt da wirklich in ganz langsamem Tempo in das komplett leere Tor rein. Es steht 2-0 und damit ist die Partie dann auch entschieden, weil kurz danach wird abgepfiffen. Das ist also, du hast vielleicht noch gerade Chancen. Es sind noch ein paar, wenn du Glück hast, noch ein paar Minuten zu spielen. Und dann holst du dir so ein Tor da am Ende rein. Und Semler würde ich da jetzt nicht die Schuld geben, weil er ja aus welchem Grund auch immer weit, weit weg vom Tor und eigenen Strafraum war.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es ein passendes Ende für North Carolina. Nicht mal in ihrem allerletzten Spiel haben sie wirklich Fans zusammenkriegen können. Die hatten ja eh einen Saisonschnitt von um die 2000, 2200 Leuten. Und genau die kamen auch wieder. Und ein großer Block Rhode Island Fans waren da. Die haben sehr viel Stimmung gemacht. Die hat man gut auch sehen und hören können. Ja, passt schon irgendwie. Also für ein Team, das hier die Masche zieht, wir hören jetzt auf für ein paar Jahre, und von dann automatisch einen Platz in der ersten Liga bekommen, den gönne ich mit diesem Kacktor auch aus dem Fußball auszuscheiden. Und wenn es nur für 2 Jahre ist.
Auch wieder wahr. Allerdings muss man sich dann auch fragen, wo bleibt die spielerische Qualität für eine potenzielle erste Liga? Aber gut, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die anderen Partien. Pittsburgh spielte zu Hause und sie hatten die Killer, die man so haben kann, zu Gast, nämlich Detroit City FC. Auch in dieser Partie blieb es sehr lange spannend, weil es fiel einfach kein Tor. Sowohl in der regulären Spielzeit wie auch in der Verlängerung nicht. Und dementsprechend ging man dann ins Elfmeterschießen. Da setzte sich dann Pittsburgh durch. Detroit also ausgeschieden. Pittsburgh ist weiter. Tulsa gegen Phoenix Rising. Diese Partie endete mit einem 1-0. Allerdings auch nur mit einem Tor in der Nachspielzeit der Verlängerung. Ich bin kein Fan von der Verlängerung. Das ist in dem Fall dann wirklich wahnsinnig viel Pech, wenn du nach über 120 Minuten, also nach 122 Minuten ein Tor reinbekommst und dann damit ausscheidest. Da wäre vielleicht dein Elfmeterschießen einfach besser und fairer gewesen. Und ansonsten noch New Mexico United gewann zu Hause 2-1 gegen Orange County. Jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und dementsprechend heißt die nächste Stufe dann Pittsburgh gegen Rhode Island und Tulsa gegen New Mexico United. Was sind da so deine Vermutungen? Wer setzt sich durch?
Ja, ich denke Tulsa wird es schon schaffen. Die sind zu Hause sehr stark. Die haben aktuell gerade die größten Zuschauerzahlen der Clubgeschichte. Ich glaube, die hatten irgendwie 7000 irgendwas im letzten Spiel gehabt. Sie sind nicht umsonst fast die ganze Saison über, zumindest die letzte Hälfte, Tabellenführer im Westen gewesen. New Mexico ist jetzt nicht schlecht, aber die haben mich die ganze Saison über nicht wirklich beeindruckt. Und daher, auch wenn ich natürlich ein bisschen die rosa-rote Brille aufhabe als Tulsa Supporters Group Mitglied, rein vom Sportlichen, ich denke schon, dass das Tulsa schafft. Wird keine schöne Partie, wahrscheinlich auch eine sehr zähe mit irgendwie einem Tor, aber Pulsar dürfte es schon schaffen. Und sie hätten es nach der Saison auch verdient.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass genau diese Partie mit am spannendsten wird, weil das schon zwei Mannschaften sind, die jetzt nicht wahnsinnig schlecht spielen. Und denke auch, dass New Mexico an der Stelle dann versuchen wird, ihren Underdog-Status am besten zu nutzen, vielleicht auch ein bisschen zu riskieren. Vielleicht hilft das ja. Allerdings ja, wir haben auch im Laufe der Saison gesehen, dass es bei New Mexico vielleicht auch immer ein bisschen auf den Tag ankommt. Wenn sie keinen guten Tag erwischen, dann werden sie ordentlich abgefrühstückt werden. Und in der Partie Pittsburgh gegen Rhode Island. Was glaubst du da?
Ich würde es Rhode Island gönnen, einfach da ich sie mag. Aber ganz ehrlich, Pittsburgh spielt zu Hause. Pittsburgh ist defensiv stabil. Pittsburgh hat zuletzt immer mit Meterschießen gut durchgehalten und gewonnen. Und daher, ja, ich bin ganz ehrlich, irgendwie schreit das wieder nach einer sehr langen und zähen Partie mit dem nächsten Meterschießen.
Also bei dieser Partie glaube ich ehrlich gesagt auch, dass es nicht die schönste Partie wird. Also das wird kein Premium-Fußballspiel. Ich hoffe allerdings auf Rhode Island. Einfach aus ganz, ganz persönlichen Gründen, die was mit Sympathie zu tun haben, nicht unbedingt mit Leistung. Gut, wollen wir noch eine kurze Pause machen und dann in die Super League springen?
Da bin ich gerne doch dabei.
Dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und jetzt geht's in die Super League. Da haben wir zwei Spiele. Da sind auch mal ein paar mehr Tore gefallen, endlich. Und wir gehen in die Partie von Dallas Trinity. Die haben zu Hause gespielt und hatten Sporting Jacks zu Gast. Was war so dein Eindruck von der Partie?
Ja, ich muss sagen, ich finde Jacksonville für eine Mannschaft, die jetzt zum ersten Mal startet, also dieses Jahr gestartet ist, ziemlich stark und ziemlich gut. Aber in diesem Spiel, muss ich sagen, hat Dallas ihn auch extrem leicht gemacht. Um nicht zu sagen, eine Spielerin hat es ihnen sehr leicht gemacht.
Ja, und also ich sag den Satz jetzt schon mal, der wird heute, glaube ich, nochmal kommen. Man kann ja fast froh sein, dass sie keine erste Liga sind, weil sonst wäre das ja peinlich, was wir hier in diesem Spiel gesehen haben von vereinzelten Spielerinnen. Es ist wieder einmal das Qualitätsthema. Gehen wir mal in die Partie. 6. Minute. Gibt's eine Situation, die könnte nicht blöder sein, als sie ist. Eine Verteidigerin passt den Ball nach hinten zu ihrer Torhüterin. Wir befinden uns im Strafraum von Dallas zu diesem Zeitpunkt. Die Torhüterin stoppt den Ball und sieht auch, dass da eine Angreiferin angelaufen kommt. Sie möchte den Ball daraufhin schießen, allerdings wieder genau in die Richtung, wo der Ball auch hergekommen war. Ich dachte eigentlich immer, man lernt, dass man genau das nicht machen soll, aber anscheinend ja doch nicht. Und sie schießt ihn. Sie schießt ihn allerdings auch genau auf die Angreiferin. Die Angreiferin ist in dem Fall Paige Kenton. Und die blockt damit einfach den Ball ab und der Ball rollt ziemlich langsam in das eigene oder in das Tor der Torhüterin. Dementsprechend steht es nach 6 Minuten 1:0 für Sporting Jacks.
Woran mich das Ganze erinnert hat, war an dieses wunderschöne Twitter-Phänomen mit dem Namen When Playing Out of the Back Goes Wrong. Also quasi, wenn du von hinten aufbaust und es schief geht. Und das war es hier halt auch so. Du passt den Ball zurück auf die Keeperin, die macht den Fehler, Ball geht rein. Das ist perfektes Kacktor. Und ich wünschte ja, ich könnte sagen, es war das einzige Kacktor in der Partie. Aber nee. Denn in der 24. Minute trifft Puerta zu ihrem nächsten Tor der Saison. Für mich bisher auch die wirklich Spielerin der Saison in der Liga. Sie hat einen Fernschuss, der Ball geht mittig aufs Tor. Die Keeperin fährt ihre Pranken aus und will den Ball quasi so wegpritschen. Das Problem ist, sie macht das nicht sonderlich gut, so dass der Ball statt nach vorne oder zur Seite wegzufliegen, über sie hinweg ins leere Tor hineinfliegt. Sie läuft, fällt, springt in der Drehung noch hinterher. Aber da ist der Ball halt längst schon auf dem Weg über die Torlinie. Sie sieht da wirklich wieder nicht gut aus. Ich fand den Schuss jetzt nicht schlecht, war halt auch wirklich nicht um Längen unhaltbar. Und ja, daher zwei gute Torschüsse oder Torszenen von Jacksonville. Zwei Tore und zwei Szenen, wo die Auswechseltorhüterin von Dallas nicht gerade Werbung gemacht hat in ihrer eigenen Sache.
Ja, aber also der Schuss war, der war ja quasi unhaltbar. Da konnte sie nichts für. Bisschen Sarkasmus an der Stelle, weil das sieht einfach nicht gut aus, muss man leider so sagen. In der 71. Minute gibt es noch eine durchaus interessante Szene. Es gibt nämlich eine rote Karte. In dem Fall geht die Karte gegen Maya McCatherine. Allerdings, ich sehe da ehrlich gesagt die rote Karte nicht so sehr. Was sie macht, sie grätscht so halb von der Seite an der Strafraumgrenze zu ihrer Gegenspielerin. Allerdings trifft sie in meinen Augen ganz eindeutig den Ball. Und vor allem, sie grätscht jetzt nicht so, dass sie zum Beispiel jetzt mit den Füßen vorangehen würde oder mit den Stollen voran, um die Gegenspielerin zu verletzen. Das ist in meinen Augen ein ziemlich sauberes Tackling. Also nicht nur ziemlich sauber, es ist ein sauberes Tackling, wo sie zu keinem Zeitpunkt irgendwie ihre Gegenspielerin gefährdet, sondern klar, die stürzt, was ja logisch ist, weil ein Körper sich vor sie schiebt. Aber in meiner Augen eine ganz normale Situation. Ich hätte da jetzt an der Stelle nicht rot gegeben. Ist ja auch für Dallas umso bitterer, weil nicht nur, dass sie zwei so blöde Tore kassiert haben, ihnen fehlt dann auch noch eine Spielerin.
Ja, ich hätte das auf jeden Fall nicht gegeben. Also den Ball zu spielen und dafür rot zu geben, weiß ich nicht. Also ich, ja, nee, war eine für mich der seltsamsten roten Karten in der letzten Zeit. Allerdings, ich würde es sogar noch ein bisschen besser für Dallas, wenn auch nur aus der moralischen Seite. Denn in der 97. Minute gibt es einen Foul-Elfmeter für Jacksonville. Wieder von Puerta, die ja schon das 2-0 gemacht hat. Und die Ersatzkeeperin kann den Ball, der zu ihrer Seite links unten geht, klären, kann den Ball halten und damit endet die Partie nur 2-0 für die Damen aus Florida, obwohl sie ja über 20 Minuten Überzahl gewesen sind und obwohl Dallas wirklich keinen guten Tag hatte. Daher der richtige Sieger Jacksonville, der moralische Sieger wahrscheinlich Dallas.
Ja gut, wie viel ging von Dallas nach vorne? Auch nicht so wahnsinnig viel.
Ne.
Auf jeden Fall aktuell sind sie auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Für Jacksonville dagegen sieht es schon auch irgendwie deutlich besser aus. Aber die Saison ist ja noch lang, da passiert noch einiges. Wir springen jetzt mal in eine Partie, die aus verschiedenen Gründen interessant wurde. Zum einen, es fielen immerhin 4 Tore. Und zum anderen gibt es ein paar interessante Beobachtungen, die man nebenbei so treffen kann oder Feststellungen, die in erster Linie nichts mit Fußball zu tun haben, aber die ein bisschen das Problem von DC Power zeigen, um die es hier gehen wird. Denn die hatten Fort Lauderdale zu Gast. Und was uns zuletzt schon immer wieder mal bei DC Power aufgefallen ist, ist das wahnsinnig leere Audi Field. Da passen roundabout 20.000 Leute rein. Wie viele waren anwesend?
200, ich glaube 70 oder so. Also nicht mal 300 Leute.
Also wer einen eigenen Block haben wollte, hatte ziemlich gute Chancen. Ich habe aus Spaß mal recherchiert, weil sie ja oftmals oder meistens kaum Zuschauer haben, was so eine Suite kosten würde für ein solches Spiel. Preise gibt es leider nur auf Anfrage, aber ansonsten, wenn man sich mal die Ticketpreise ansieht, die sind eigentlich im Rahmen, so von $18,50 bis, wenn man wirklich gute Plätze haben will, zum Beispiel hinter der Auswechselbank, da zahlt man dann knapp $37. Und wer unbedingt quasi neben dem Trainer sitzen will, kann direkt an der Seitenlinie vom Spielfeld sich Karten für $137 kaufen. Also an den Preisen liegt es in meinen Augen jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen am Marketing, dass man da keine Zuschauer ins Stadion bringt.
Ich wollte nur kurz sagen, ich finde es etwas seltsam, dass obwohl so viel Interesse und Power von DC United oder Loudon mit drinstecken, dass einfach irgendwie kein Interesse daran ist, dieses Team wirklich aufzubauen oder zu vermarkten oder ähnliches. Vor allem, warum zur Hölle spielen die in diesem großen Audi-Field? Ich bin sicher, für die Super League kannst du auch das kleine Trainingsstadion oder so nutzen, was immer noch zu groß wäre, aber halt wenigstens nicht so völlig absurd aussieht. Und daher auch aus Werbe- oder Marketinggründen sehe ich nicht, warum zur Hölle dieses Stadion für DC Power genutzt wird. Und wo die vor allem mal eben, keine Ahnung, 10.000 Zuschauer gewinnen wollen, damit es wenigstens halb voll aussieht bei den Frauenspielen.
Na gut, es kann natürlich sein, dass ihnen das Stadion kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Oder dass es schwierig ist, Zeiten auf anderen Plätzen zu bekommen. Weiß ich nicht. Wir gehen mal in die Partie. Und in der 21. Minute gibt es die erste wirklich relevante Szene, denn es gibt einen Konter. Der ist jetzt nicht ganz so frisch, allerdings resultiert die Szene ursprünglich mal aus einem Konter. Dann gab es ein paar Pässe, mal kurz, mal länger. Und man wagt sich Richtung Strafraum der Gäste. Und letztendlich bekommt Gianna Gulli den Ball zugespielt und sie passt ihn einfach in die Spitze zu einer Spielerin, die im Prinzip genau den richtigen Namen für ihre Aufgabe hat. Denn sie soll Tore schießen. Und auf Deutsch heißt sie Torbert und sie nimmt die Chance gerne an. Der Ball wird ihr wirklich schön vor die Füße gepasst, schön in den Lauf. Da hat sie es dann ganz einfach ab zum Tor, beziehungsweise direkt zum Tor schießen und der Ball ist drin, sodass es dann 1-0 für die Gastgeberin steht.
Ich muss sagen, ich muss beim Namen Torbert immer irgendwie an einen Troll denken, der entweder ein Tor bewacht oder ein Tor schießt. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Es gibt ein Warhammer Fantasy Spiel, in dem die American Football spielen. Dann hast du plötzlich Orks, Menschen und sonst was, die dann, ich glaube, Blood Bowl heißt das Spiel, die American Football spielen. Und jetzt stelle ich mir das Gleiche als Fußball vor und da gibt es Torbert als Troll, der dann, keine Ahnung, Tore schießen muss. Also ich finde den Namen auch, wie du, sehr schön. Und Torbert, der Troll, oder in dem Fall die Trollin, schafft es nochmal ein zweites Tor zu schießen. Und auch das war jetzt im Prinzip ähnlich. Denn in der 40. gibt es einen Steckpass durch die Verteidigung von Fort Lauderdale. Sie kommt an den Ball und tunnelt die herausstürzende Keeperin zum 2-0. Torinstinkt bewiesen, gut gemacht und Torbert trifft zum Doppelpack.
Es bleibt aber bei diesem Ergebnis nur kurzzeitig so. In der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit gibt es eine Ecke für Fort Lauderdale und in dem Fall ist Taylor Smith diejenige, die den Ball tritt und gut in den Strafraum bringt und Simpson bekommt diesen Ball, nutzt das Köpfchen dafür, legt den Ball ins Tor und sie haben wenigstens den Anschlusstreffer. Das so kurz vor der Pause ist ja auch mal ganz gut, da kann man die Moral nochmal festigen und dann wieder angreifen.
Ich muss sagen, das sah ganz okay aus und vor allem ist ja auch für die Hoffnung durchaus ein guter Zeitpunkt, nochmal ein Törchen zu machen. Ja, aber ich muss zugeben, für eine Mannschaft, die eigentlich ziemlich gut war im letzten Jahr, also vor Fort Lauderdale, kam jetzt nicht wirklich was noch in der Partie, die ich wirklich, ich nenne mal, nennenswert fand. Es gab dann in der 83. noch so ein bisschen das typische Tor, was du an einem guten Tag einfach kriegst. Denn in der 83. Minute gibt es einen Fernschuss von der DC aufs Tor von Fort Lauderdale. Der Ball geht an die Latte, fliegt von dort zurück in den Strafraum und Abera nimmt den Ball an und haut ihn per Abstauber ins Tor rein. Also sah gut aus, schnell gehandelt, richtig schön gemacht. Ja, in 9 Fällen geht der Ball irgendwo ins Aus. Im 10. Fall landet er genau perfekt für die Stürmerin und so gewinnt DC Power am Ende auch völlig verdient mit 3-1 und bleibt für mich, was so die Saison 1 Teams angeht, das Überraschungsteam im zweiten Jahr.
Da kann ich dir absolut nicht widersprechen.
Zumindest sportlich als Überraschungsteam.
Ja, genau. Sportlich, muss man sagen, haben sie sich wirklich deutlich gesteigert. Das sieht schon erheblich besser aus. Und gibt ein bisschen Hoffnung, dass eventuell dann irgendwann auch mal Fans ins Stadion kommen und sich das ansehen. Wenn man sich so ihre erste Saison betrachtet, die sie hatten, die war katastrophal. Jetzt hat man es ordentlich, ja. Man hat sich ganz gut aufgestellt. Gut, hast du sonst noch etwas?
Nicht wirklich, außer eine kleine letzte Werbung in eigener Sache. Ich hatte am Dienstag, die Möglichkeit gehabt, die USL League One-Legende Jay Keegan zu interviewen. Der hat ja mittlerweile über 150 Spiele absolviert, spielte früher auch in der NASL und sogar in Deutschland für den ersten FCA Darmstadt in seiner Beginnzeit seiner jungen Karriere. Ich habe ihn am Dienstag interviewt und das Interview kommt für uns am Montagmorgen um 2 Uhr, also in USA-Zeiten Sonntagabend raus. Heißt, wenn ihr die nächste Woche mit einem interessanten Interview starten wollt, auch da wieder eure Anlaufstelle Fallen Leaves, The Main Podcast on Spotify. Ja, da kriegt das Interview mit Jay Keegan über die Hearts, USL, die Spielergewerkschaften, die am Streit sind mit der Liga und viel, viel mehr. Interessantes Interview in gerade mal einer halben Stunde Laufzeit.
Na, das klingt ja gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, soll es für heute gewesen sein? Gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich überlege gerade, ob da Spiele sind oder ob man da auch irgendwie eine Mini-Länderspielpause macht. Aber es sollten Spiele sein, oder?
Ich denke ja. Ja, müsste sein.
Ihr werdet ja dann sehen, was in der Folge kommt. Auf jeden Fall bis nächste Woche. Haltet euch warm und viel Spaß.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.